Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag. Herzlich willkommen zum ersten nachösterlichen Rabe Info vom Dienstag, den 10. April. Heute haben wir folgende Themen. Wenn im Westen der Wind weht, Kulturvermittlung bei Kindern bedeutet Integration. Aufbegehren am Fließband der Welt, Kämpfe der chinesischen Wanderarbeiter. Politische Gefangene in Deutschland. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Am Manimatter-Stutz ist ein neues Matterbild entstanden. Am Osterwochenende haben unbekannte Künstler das abblätternde Bild des Berner Troubadours durch ein neues explosives Porträt ersetzt. Explosiv deshalb, weil Manimatter ein großes Streichholz in der Hand hält und vor einer Kiste TNT steht. Ob die Künstler mit dieser Darstellung Matters auf das Lied Zündhölzli oder Dynamit Bezug nehmen, ist nicht bekannt. Das Bild ist auf Papier gemalt und mit Kleister an der Mauer angeklebt und deshalb genauso vergänglich wie das Vorgängerbild. Der Gemeinderat der Stadt Bern hat den Auftrag, ein umfassendes Konzept für ein Veloverleihsystem zu erarbeiten. Zurzeit wird eine Umfrage durchgeführt, die die Meinungen der möglichen Nutzer einholen soll. Bern hat bisher kein eigenes Veloverleihsystem, wie es andere Städte bereits kennen. Im Vordergrund stehen die Abklärungen, wie die Bedürfnisse sind, ob und wie viel die Benutzer bereit wären zu bezahlen und auch wie viele und wo es Standorte brauchen würde. An der Umfrage kann man teilnehmen unter www.einvelo.ch, ein als Zahl geschrieben. Die Kommission für nukleare Sicherheit empfiehlt mehr Sicherheitsschutz der schweizerischen Atomkraftwerke. Keines der Schweizer AKWs sei genügend vor inneren Explosionen geschützt. Beispielsweise, wenn sich durch chemische Reaktionen Wasserstoff bildet und dieser wie in Fukushima explodieren würde. Die Kommission für nukleare Sicherheit ist das Fachgremium, um die Atomaufsichtsbehörde, das ENSI, mit Zweitmeinungen zu beraten. Die Atomkritiker sehen sich durch den Bericht bestätigt, weil das ENSI Sicherheitsmängel nicht ernst nehme. Das ENSI sieht sich auf dem richtigen Weg, langsam immer mehr Sicherheitsmängel, die längst bekannt waren, nach Fukushima ernst zu nehmen und sukzessive zu benennen und Maßnahmen zu verlangen. Eine Lösung des Atomkonflikts im Iran scheint möglich. Dies, nachdem die USA dem geistlichen Führer Ayatollah Ali Khamenei das Angebot gemacht haben, sie würden den Iran bei der ausschließlichen Nutzung von ziviler Atomtechnologie unterstützen, wenn Iran explizit auf die Entwicklung von Atombomben verzichten würde. Da die geistliche Führung stets versichert hat, Atomwaffen seien unislamisch, scheint jetzt eine Lösung des Konflikts möglich. Bisher haben die USA gegenüber dem Iran nicht zwischen ziviler und militärischer Nutzung der Atomtechnologie unterschieden. Und noch die Wetterprognosen. Heute ist es meist sonnig, in den Bergen föhnig, die Temperaturen klettern bis auf 17 Grad. Gegen Abend nimmt die Bewölkung zu, der Föhn bricht zusammen, von Westen her setzen Niederschläge ein. Morgen Mittwoch ist es meist stark bewölkt und es regnet häufig bei maximal 11 Grad. Die Tendenz für Donnerstag und Freitag, Aprilwetter mit Regen und Sonne bei maximal 11 Grad. Am Samstag intensivieren sich die Niederschläge.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Bern-West, Stadtkreis 6 oder einfach Bümpliz-Bethlehem ist der größte Stadtteil von Bern. Dort gibt es die billigsten Wohnungen der Stadt, dort hat jede zweite Person keinen Schweizer Pass und dort wohnen viele Menschen mit tiefem Einkommen. Ist Bern-West deshalb das Ghetto von Bern? Nein. Und das hat seinen Grund. Mit zahlreichen Projekten wird für Integration und Chancengleichheit gekämpft. Zum Beispiel mit dem Projekt Westwind. Es unterstützt Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Michael Spar.
Kids West, Tutti Frutti, Make Your Song, das sind nur drei Namen von etwa einem Dutzend Kunst- und Kulturvermittlungsprojekten im Berner Stadtteil 6. Wenn es darum geht, Kindern die Welt der Künste näher zu bringen, weht im Westen von Bern ein günstiger Wind. Dahinter steckt viel Engagement von Kulturschaffenden und das Projekt Westwind. Wo sich Westwind engagiert, erklärt Margrit Beiler, Mitbetreiberin des Projekts.
Westwind ist ein junges Projekt. Es besteht seit 2006. Es ist ein Mix aus Tanz, Theater, Musik, bildende Kunst, die den Kindern und Jugendlichen von Bern West näher gebracht werden, sehr niederschwellig näher gebracht werden.
Westwind koordiniert und fördert mit Geld Projekte, die den Jugendlichen und Kindern in Bern-West Kultur näher bringen sollen. In diesem Stadtteil ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund oder sozial Schwächeren größer als im Rest der Stadt. Das heißt, hier spüren Jugendliche oft noch ein bisschen stärker als anderswo, wie groß die Hürden sind, im Berufsalltag Fuß zu fassen. Gute Noten alleine reichen oft nicht, eine Lehrstelle zu finden. Laut Margrit Beierler vom Projekt Westwind leistet auch das Kulturschaffen einen wichtigen Beitrag für die Zukunft der Jugendlichen.
Ich bin überzeugt, dass das die Jugendlichen stärkt in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Auftreten. Wenn sie zum Beispiel selber einen Film gestalten können oder Musik machen können, das stärkt das Selbstbewusstsein.
Bern West ist ein multikultureller Stadtteil. Trotzdem gibt es wenig bekannte Kulturinstitutionen. Wer in Bern an Kultur denkt, denkt vor allem ans Angebot in der Innenstadt. Folglich ist es notwendig, Kultur auf eigene Initiative in die Quartiere hinauszutragen.
Früher fand die Kultur, ich sag's mal, in der Stadt statt. Aber hier im Stadtkreis 6 gibt es ganz viel zu entdecken, ganz viel zu machen, und die Niederschwelligkeit ist ein Plus. Wir streben immer an, ein Drittel Migrantinnenkinder in unseren Projekten mit einbeziehen zu können. Es ist ein Projekt, das auch die Integration fördert. Da denke ich ganz klar an Tutti Frutti, ein Projekt, das Singen, Tanz miteinander vereinbart, Kinder, Erwachsene aus verschiedenen Kulturen.
Integration ist ein großes Thema in einem Stadtteil, wo jede zweite Person keinen Schweizer Pass hat. Dass Kulturschaffende einen Beitrag leisten können, ist ein wichtiger Hintergrund des Projekts Westwind. Für Margrit Beiler vom Projekt Westwind ist aber klar, die Kulturvermittlung, die sie fördert, hört nicht bei den Kindern auf.
Kinder motivieren ihre Eltern. Am Anfang sind es oftmals die Mütter, später kommen aber auch die Väter dazu, mitzumachen, hinzuschauen, auch entdecken, wie es Freude macht, etwas zu gestalten, etwas zu machen, wo halt nicht so in ein Schema passt.
Sagt Margrit Beierler vom Projekt Westwind. Wer sich über die Aktivitäten von Westwind und die zahlreichen Kulturprojekte ein Bild machen will, kann das im Internet tun, unter dem Link www.westwind6.ch. 6 als Zahl geschrieben.
Rabe Info 95,6.
Ob Schuhe, Kleider, Handys oder Spielzeug. Made in China kann man heute fast alles haben. Die Billiglohnindustrie funktioniert nach wie vor und die chinesische Wirtschaft floriert. Millionen von Wanderarbeitern migrieren vom Land in die Städte, um in den Massenproduktionshallen ein Auskommen zu finden. Doch hinter den Fließbändern Chinas regt sich immer mehr Widerstand. In den letzten Jahren haben die Auseinandersetzungen in den Fabriken an Chinas Ostküste stark zugenommen. Wofür aber kämpfen die Arbeiter und Arbeiterinnen? Ein Beitrag von Rosa Lehmann von Radio Dreieckland in Freiburg.
Nach und nach wurde es zu einem fabrikübergreifenden Streik. Auf dem Weg schlossen sich mehr und mehr Arbeiterinnen anderer Fabriken der Demonstration an. Eine Arbeiterin berichtet: Wir waren so viele Leute, die Polizisten konnten uns gar nicht aufhalten. Um 13 Uhr erreichten die Protestierenden von mindestens drei Fabriken das Gebäude der Stadtregierung. Die Menge war mittlerweile auf 7.000 bis 8.000 Leute angewachsen. Arbeiterinnen und Polizisten standen sich gegenüber. Die Polizei setzte einen Wasserschlauch ein, um die Demonstrantinnen zu verjagen. Mit diesen Worten beschreibt die chinesische Wissenschaftlerin Pun Gai die Ereignisse um einen Streik in einer Fabrik im Jahr 2004. Diese Beschreibung könnte allerdings auch aus dem Jahre 2011 stammen. Denn seit 2003 nehmen Auseinandersetzungen um Arbeitsbedingungen in chinesischen Fabriken massiv zu. Dazu eine Einschätzung von Felix Wemheuer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sinologie und Ostasienwissenschaften der Universität Wien.
In China gibt es täglich auch kleinere Demonstrationen und oft kleinere Unruhen, die lokal sind. Es sind, denke ich, zwei Sachen, die eine neue Qualität hatten. Einmal war das die Streikwelle im letzten Sommer, weil es dort zum ersten Mal gelungen ist, eigentlich die Produktion nicht nur in einem einzelnen Werk lahmzulegen, sondern bei Toyota und Honda in ganz China.
Die Streiks und Proteste in den Fabriken vom Sommer 2010 und 2011 haben eine neue Qualität erreicht. Vorangetrieben werden die Auseinandersetzungen vor allem von sogenannten Wanderarbeiterinnen. Damit sind meist junge Frauen und Männer gemeint, die vom Land in die Stadt migrieren, um dort in den Fabriken zu arbeiten. Insbesondere im Yangtze- und Perlflussdelta um die Metropolen von Shanghai und Hongkong.
In den 80er Jahren verschlimmerte sich die soziale Situation in China. Soziale Unruhen und Proteste nahmen zu. Die Bewegung von Tiananmen forderte grundlegende politische und soziale Reformen. Die brutale Antwort des Staates ist als Massaker von Tiananmen in die Geschichte eingegangen. Darüber hinaus reagierte die Staatsführung ab Beginn der 90er Jahre mit Reformen. Außer im Energie- und Rüstungsbereich wurden zahlreiche Fabriken privatisiert oder geschlossen. Die Zahl der Entlassenen aus ehemaligen Staatsbetrieben nach 1997 wird auf 50 Millionen geschätzt. Auch wollte man stärker ausländisches Kapital anlocken. Der chinesische Staat richtete sogenannte Sonderwirtschaftszonen ein, in denen ausländische Firmen keine Steuern und Sozialabgaben zahlen mussten. Die Löhne konnten niedrig gehalten werden und Organisationen von Arbeiterinnen und Arbeitern wurden nicht zugelassen. Die Billiglohnparadiese am Yangtze und Perlfluss wurden zum Motor für Chinas Wirtschaftswachstum. Produziert wird vor allem Kleidung, Schuhe, Spielzeug und elektronische Artikel. Vieles davon für den Export in die ganze Welt. Statistisch gesehen besitzt jeder Mensch ein Kleidungsstück, das in der Region um Shenzhen und Dongguan westlich von Hongkong gefertigt wurde.
Seit den Reformen haben 100 bis 200.000 Bauern und Bäuerinnen, Landarbeiter und Landarbeiterinnen ihr Dorf verlassen und sich in die Ballungszentren aufgemacht. Denn die chinesische Regierung lockerte im Reformeifer auch das sogenannte Huku-System. Erst seit den 1990er Jahren darf die Landbevölkerung zeitweise in die Städte migrieren, um zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen sind alles andere als rosig. Die 19-jährige Hui berichtet.
Diese Fabrik war besonders schlimm. Wir mussten bis spät Überstunden schieben, meistens bis 23 oder 24 Uhr. Normalerweise hatten wir nur eine halbe Stunde, in der wir rausgehen konnten, um etwas Luft zu schnappen. Mittags durften wir gar nicht raus. Die betrieblichen Vorschriften waren streng. In den Waschraum durften wir nicht länger als 3 Minuten, sonst mussten wir Strafe zahlen. Wer 1 Minute zu spät erschien, bekam Prämienabzüge.
Die Wissenschaftlerin Beverly Silver belegt, dass generell die zweite Generation derer, die vom Land in die Stadt geht, um zu arbeiten, diejenigen sind, die sich weniger gefallen lassen. Wanderarbeiterinnen gehören neben den Staatsarbeiterinnen, Bauern und Bäuerinnen zu den gefährlichen Klassen, auch weil sie es schaffen, sich immer besser zu organisieren.
Die Wanderarbeiterschaft sind da ganz bestimmt eine neue Klasse, die auch zunehmend ein neues Klassenbewusstsein herausbilden, aber ganz stark in Abgrenzung gegen die städtische Arbeiterklasse. Denn dieses Huku-System, das die Herkunft zu einem zentralen Ordnungsprinzip innerhalb der Gesellschaft macht, ich habe Rechte nur da, wo ich herkomme, wo ich geboren bin. Also ich habe nur da Rechte, zum Arzt und ins Krankenhaus zu gehen oder meine Kinder einzuschulen. Und die habe ich nicht, wenn ich das Land verlasse und in die Stadt gehe. Und aufgrund, dass das jetzt schon eine Tradition hat und die jungen Frauen sehen, ja, da verdient man, wird man ausgebeutet, aber man verdient auch Geld und hat dadurch neue Möglichkeiten. Sagen Sie nach einiger Zeit, wenn diese Ausbeutungsformen in der Fabrik wirklich massiv und an die Substanz gehen, also dass sie Tag und Nacht durcharbeiten müssen, sagen diese Frauen, wir haben einen Teil unserer Jugend geopfert. Und dieser Topos taucht im Augenblick überall auf. Wir haben unsere Opfer für das große Ganze gebracht. Und die Regierung oder der Staat hat halt immer diesen Opfertopos benutzt und hat gesagt, ihr müsst Opfer bringen, aber ihr werdet für diese Opfer belohnt. Und wo Menschen das Gefühl haben, das geht nicht auf, es werden immer weiter Opfer gefordert und wir kriegen nicht dafür, was uns versprochen worden ist, sagen sie, aber wir wollen das. Wir haben es satt mit dem Opferbringen.
Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 legte die chinesische Führung ein riesiges Konjunkturprogramm auf. Bauern und Bäuerinnen erhielten finanzielle Unterstützung und durch Infrastrukturprojekte fanden viele Menschen, besonders auf dem Land, auch in der Nähe ihrer Heimatdörfer Arbeit. Als Folge davon nahm die Migration der Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter in die Perlflussregion und die Yangtze-Region ab. Manche Beobachterinnen sprechen von bis zu 2 Millionen fehlenden Arbeitskräften. Diese ökonomischen Entwicklungen und die Zunahme von Arbeitskämpfen begünstigen die Situation der protestierenden Wanderarbeiterinnen.
Sie fordern höhere Löhne, längere Mittagspausen, weniger Überstunden, eine Klimaanlage gegen die Hitze, ein Telefon auf dem Gang, besseres Essen in der Kantine. Aus Furcht vor weiteren Streiks und aus Arbeitskräftemangel werden die Forderungen meist erfüllt. Allein im Jahr 2005 bis 2006 stiegen die Löhne um 20%. Mittlerweile sind die Löhne bis zu 3-mal so hoch wie vor 2 bis 3 Jahren. Vor ein paar Jahren lag der geschätzte Durchschnittslohn einer Arbeiterin bei unter 100 Euro im Monat.
Lange Zeit hatten chinesische Kader und Wirtschaftsstrategen darauf vertraut, dass sich China als Land der billigen Arbeitskraft Wettbewerbsvorteile sichern und Arbeitsplätze schaffen könne. Das hat auch geklappt. Doch nicht nur die Löhne der Arbeiterinnen steigen massiv, sondern auch die Lebenshaltungskosten. Wurde doch durch die Konjunkturprogramme während der Wirtschaftskrise 2008 die Inflation massiv angeheizt. Auch die Preise für Rohstoffe auf dem Weltmarkt steigen kontinuierlich an. In den letzten Jahren mussten bereits tausende Fabriken schließen, die auf Billigproduktion gesetzt hatten. Produktionsfirmen von Lidl zum Beispiel konnten sich mit der deutschen Unternehmensleitung nicht mehr über die Preise einigen. Lidl zog weiter nach Bangladesch.
Fabriken und Unternehmen ziehen ab. Der Zug der Billigproduktion zieht weiter. Viele Firmen produzieren nun immer mehr in Ländern wie Bangladesch und Vietnam. Der Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen ist überall aktuell, doch klar ist, dass Arbeiterinnen in China weiter gegen Ausbeutung kämpfen. Für die Arbeiterin und Aktivistin Wei Zhen bringt der Kampf in den Fabriken nicht nur stückchenweise bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch Erfahrungen, Selbstbewusstsein, Mut und Würde.
Für mich waren die Arbeitskämpfe eine sehr wichtige Erfahrung. Ich bin jetzt mutiger. Selbst wenn ich alleine ins Büro gehe, um dort meine Meinung zu sagen, habe ich keine Angst mehr. Ich spreche alles offen aus. Und wo Unrecht herrscht, da muss man sich einfach empören. Für den kollektiven Widerstand ist die Kommunikation ganz entscheidend. Denn wenn du alle vom gemeinsamen Vorgehen überzeugen kannst, dann kannst du auch Erfolg haben.
Das war ein Beitrag von Radio Dreieckland.
95,6. Rabe Info.
Letzte Woche begab sich der in Hamburg inhaftierte Ali Ishan Kitai für 3 Tage in den Hungerstreik. Zum einen solidarisiert sich Kitai mit seiner Aktion mit den 900 in der Türkei Gefangenen, die sich im Hungerstreik befinden. Deren Forderungen sind ein Friedensdialog zur Lösung der kurdischen Frage und die Freilassung der seit 2009 mehr als 6.500 inhaftierten Politiker, darunter 6 Parlamentarierinnen. Tim Thaler von Coloradio Dresden sprach mit Martin Dolzer aus Hamburg zu diesem Thema. Martin Dolzer erklärt die Hintergründe.
Ali Ishan Kitai ist ein kurdischer Politiker aus Hamburg. Er ist einer von derzeit 5 nach Paragraf 129b inhaftierten Kurden in der Bundesrepublik. Das sieht so aus, dass der Bundesgerichtshof Ende 2010 sozusagen entschieden hat, dass kurdischen Politikerinnen auch nach diesen Paragraphen 129b verfolgt werden können. Das Justizministerium hat dann auch eine Ermächtigung dazu gegeben und dem Ali Ishan Kitai hier in Hamburg wird vorgeworfen, dass er vermeintlich PKK-Kader gewesen sein soll, der von 2007 bis 2008 in der nördlichen Region Hamburg verantwortlich gewesen ist. Es ist so, dass ihm eigentlich konkret nichts vorgeworfen wird als menschenrechtliche Arbeit und da aus juristischer Sicht von Seiten der Anwältin sieht das ein bisschen anders aus. Man muss diesen Konflikt in der Türkei sehen, dass seit eigentlich der Staatsgründung 1923 und verstärkt seit Beginn des Bürgerkriegs 1984 ist ein, auch nach Konfliktforschungsrichtlinien, ein internationaler Konflikt, bewaffneter Konflikt nach dem Konfliktvölkerrecht, und die PKK ist darin eine beteiligte Gruppe. Von daher handelt es sich um einen militärischen Konflikt, der völkerrechtlich auch legitim ist, sozusagen als Widerstand gegen lang anhaltendes Unrecht. Zu dem Paragraphen 129b im Allgemeinen kann man sagen, dass das eine Art Gesinnungsparagraph ist, der hauptsächlich dazu benutzt wird, politische Strukturen zu zerschlagen oder auch Widerstand zu zerschlagen. Das eigentlich verfassungsrechtlich Bedenkliche an diesem Paragraphen ist, dass die Ermächtigung, wer jetzt eine terroristische Vereinigung im Ausland ist, nicht vom Gericht entschieden wird, wie das ja normal sein müsste in der Trennung von Exekutive und Legislative und Judikative, sondern das wird vom Justizministerium sozusagen entschieden.
Der kurdische Politiker ist ja jetzt 3 Tage in den Hungerstreik getreten, um sich unter anderem mit 900 Inhaftierten, die zurzeit in der Türkei im Hungerstreik sind, zu solidarisieren. Was gibt es noch für Gründe und was will er noch mit dem Hungerstreik erreichen, und hat er was damit erreicht?
Ja, also den ersten Punkt hast du ja schon benannt. Es sind noch immer seit Mitte Februar zwischen 400 und 900 Menschen im unbefristeten Hungerstreik gewesen. 400 sind noch immer im unbefristeten Hungerstreik. Die fordern sozusagen ein Ende der Repression der türkischen Regierung, der AKP-Regierung gegen die Kurden. Es sind in den letzten gut 2 Jahren, also seit den Kommunalwahlen 2009, 6.500 Menschen aus dem Spektrum der legalen kurdischen Partei, die auch im Parlament vertreten ist, der BDP, Menschenrechtlerinnen, Anwältinnen und Journalistinnen, inhaftiert worden. Also darunter sind auch 6 Parlamentarierinnen, 31 Bürgermeisterinnen, 50 Anwältinnen, 100 Journalistinnen, unzählige Gewerkschafterinnen. Und dagegen hat sich hauptsächlich der Hungerstreik dort gewendet, aber auch gegen die Isolationshaft von Abdullah Öcalan, der die Hungerstreikenden orientieren quasi auf einen Friedensdialog zur Lösung der kurdischen Frage und fordern die sofortige Beendigung der Repression. Und Ali İhsan Kıtay ist als der einzige von den 5 129b-Gefangenen momentan, der sozusagen unter verschärften Isolationsbedingungen inhaftiert ist. Und zwar nicht mal formal, sondern auf Treiben sozusagen der Untersuchungsgefängnisses am Holstenplatz in Hamburg. Also mit dieser Isolationshaft ist Reizentzug verbunden, man hat wenig Tageslicht in der Zelle und er ist ausgeschlossen von der Möglichkeit zu arbeiten, Sport zu treiben und Deutschkurse zu besuchen. Er ist nicht deutschsprachig, braucht also quasi Deutschkurse, um auch im Gefängnis zum Beispiel die notwendigen Anträge.
Sagt Martin Dolzer im Interview mit Tim Thaler von Coloradio Dresden.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Rabe Info jederzeit unter www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr, Rosa Lehmann von Radio Dreieckland Freiburg und Tim Thaler von Coloradio Dresden. Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören und einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.